90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de.
Moin zurück bei 90 Plus On Air auf meinsportradio.de. Und wir haben jetzt Folge 31 insgesamt von 90 Plus On Air und ja Folge 3 mit meinsportradio.de. Ich melde mich zurück, Christian Hoch als Moderator war das letzte Mal nicht dabei, aber wurde natürlich würdig vertreten. So, wir haben unser Thema Bestandsaufnahme Bundesliga. Die englische Woche steht vor der Tür und Spieltag 5 steht auch vor der Tür. Das gilt ja immer so ein bisschen als der Spieltag, wo man dann zum ersten Mal einen Blick auf die Tabelle werfen kann und theoretisch sagen könnte, wo denn die Reise hingeht für die Clubs. Und genau das wollen wir heute tun. Wir wollen darüber sprechen, was wir glauben, wie es in Zukunft aussieht mit ein paar Brandherden, das wir natürlich haben. Köln ist dabei, Wolfsburg ist dabei, die den Trainer entlassen haben. Und damit wir das tun können, begrüße ich jetzt erstmal die Runde hier bei mir. Das ist zum einen der Marius. Moin Marius. Und Bundesliga ist ja eigentlich eher ja nicht so deins, aber ich glaube, du hast da auch einiges zu erzählen.
Naja, nicht so mein Schlau, ich jetzt nicht ganz, aber vielleicht liegt der Fokus schon eher auf England, aber also Bundesliga wird schon immer geguckt.
Ja, oder? Ich meinte eher zweite Liga so, also als schlechten Scherz.
Ja, aber darüber reden wir ja zum Glück gerade.
Nee, das stimmt, das wollen wir nicht machen. So, und auch wieder dabei, und lange haben wir nicht mehr miteinander gesprochen in diesem Rahmen, das ist der Steffen. Moin Steffen.
Moin.
Und natürlich auch mit im Boot der Manu, und der fängt auch gleich wieder an. Manu, erster FC Köln, das ist Top-Thema Nummer 1 und ich glaube, du willst auch schon fast losschießen. Wie sieht's aus?
Genau, wir können sofort starten.
Ja, machen wir. Gut, Manu, wir beide beginnen. Bestandsaufnahme Bundesliga, erster FC Köln, der schlechteste Saisonstart, den die da hingelegt haben. Jetzt das 5:0 gegen Borussia Dortmund. Haben sich da regelrecht abschießen lassen. Vielleicht sehen wir das Spiel ja nochmal, wer weiß. Aber Manu, wie schlecht sieht's aktuell um den ersten FC Köln aus?
Ja, gerade die Doppelbelastung bei den Kölnern ist ein Thema. Und die Doppelbelastung fängt jetzt erst eigentlich so richtig an. Deswegen war gerade der Saisonstart eigentlich das Thema, wo die Kölner gedacht hatten, dass sie da vielleicht ein paar Punkte holen könnten beim Derby in Gladbach, das Heimspiel gegen Hamburg, das Auswärtsspiel in Augsburg, da hatte man sich eigentlich was ausgerechnet, aber der Start war jetzt mit 0 Punkten und 1:12 Toren natürlich katastrophal. Jetzt hat sich auch noch Jonas Hector schwer verletzt. Im Mittelfeld fehlt so ein bisschen ein kreatives Element, das den Modestabgang ein bisschen kompensieren kann. Das ist im Moment so das größte Problem beim ersten FC Köln, denke ich.
Frage an dich, hast du denn auch Ansätze gesehen im Spiel nach vorne, die einen zuversichtlich stimmen? Ich meine, du kannst ja nicht, also es ist ein Spieler, der den Verein verlassen hat, okay, ein sehr wichtiger Spieler, der offensiv die Tore gemacht hat, aber davor gibt es ja auch Jungs, die Bälle spielen müssen. Gab es das überhaupt beim ersten FC Köln, das, was die so stark gemacht hat, auch dieses Team, dieser Teamgedanke?
Ja, schon. Es gab schon ganz gute Ansätze. Gerade beim Spiel in Gladbach waren schon Chancen da, aber es ist ein kompletter Umgewöhnungsprozess. Das Spiel war ziemlich auf Modest zugeschnitten. Er hat natürlich auch durch seine Präsenz im Sturm Räume geschaffen für andere Spieler. Da konnten Osako, Zoller, Risse, als er in Topform war, in Schussposition kommen und sich dabei auch in der Offensive hervortun. Das ist im Moment auch nicht der Fall. Die ganze Mannschaft ist im Moment in einer leichten Formkrise. Peter Stöger behält noch die Ruhe. Das ist, denke ich, auch der richtige Ansatz im Moment. Große Sorgen muss man sich noch nicht machen, aber definitiv sollte man sich Gedanken machen, denn mit 0 Punkten aus 4 Spielen steht man schlecht da und es kommen die richtig anstrengenden Wochen, kommen erst noch. Es steht noch eine Länderspielpause an und Kölns Kader ist auch nicht unglaublich breit. Dementsprechend muss schon jetzt gegengelenkt werden.
Auf jeden Fall. Aber ich glaube, auch über den Trainer müssen wir eigentlich noch gar nicht reden. Peter Stöger und Schmadtke, ich glaube, die haben so einen Kredit auch bei den Fans. Und ich glaube, darüber müssen wir noch nicht reden. Auch wenn wir uns die Ergebnisse angucken. Gladbach 1-0, Köln gegen Hamburg 1-3, Augsburg 3-0 verloren und jetzt das 5-0. Aber Trainer lassen wir mal beiseite, ne?
Ja, Schmadtke und Stöger haben sich auch dadurch ausgezeichnet, ja, dass sie die Ruhe im Verein etabliert haben. Das war in Köln, da denken wir in vergangene Zeiten zurück, nicht immer der Fall. Dementsprechend im Moment kann man da sagen, dass man Stöger und Schmadtke durchaus vertrauen kann. Die haben einen Plan, die werden auch schon einen Plan sich zurechtgelegt haben für diese Situation, wenn es nicht gut läuft. Sie werden wissen, was sie taktisch anpassen müssen. Auch ohne Hector besteht natürlich ein großes Problem, das ist das sind die schwachen Außenverteidiger. Klünter hat in der letzten Saison sehr stark gespielt, profitierte vielleicht auch ein bisschen von dem starken Team, ist in dieser Saison ein bisschen schwächer. Auf links sieht es auch noch nicht so gut aus. Da wird der lange Ausfall von Hector durchaus ins Gewicht fallen. Das muss man jetzt irgendwie versuchen zu kompensieren, ob das mit einer Fünferkette gelingt und wie man dann in der Offensive gleichermaßen noch die Kreativität haben kann. Das würde ich im Moment in Frage stellen. Also da müssen sie im Trainerteam kreativ werden, aber das traue ich ihnen durchaus zu.
Was glaubst du jetzt in der englischen Woche? Was holt der FC Köln?
Am Mittwoch steht ein ganz interessantes Spiel zu Hause gegen Frankfurt auf dem Programm. Da ist eigentlich alles offen, gerade weil die Frankfurter auch noch nicht überragend in die Saison gekommen sind. Köln wird von den Heimfans gepusht, muss natürlich die 0-5 Aufhalte aus dem Dortmund-Spiel irgendwie schnell aus den Kleidern schütteln, dann ist auf jeden Fall was drin. Ich denke, also einen Punktgewinn traue ich Köln auf jeden Fall zu. Ob es jetzt 3 werden, das hängt von vielen Faktoren ab. Und am Sonntag kommt es dann zum Aufeinandertreffen mit Hannover und das wird ganz, ganz schwer gegen eine sehr defensiv eingestellte Mannschaft, die sehr kompakt ist. Also es könnte eine Woche werden, die sowohl positiv als auch negativ ausgehen könnte für den 1. FC Köln.
Manu, ich danke dir für die Einschätzung zum 1. FC Köln. Wir hören uns gleich wieder, wenn es von Rot-Weiß zu Blau-Weiß wird. Jetzt geht's aber erstmal weiter mit Steffen. Und eigentlich, Steffen, müsste ich dir jetzt ja ein paar Fragen zum HSV stellen. Aber den haben wir gar nicht in der Liste. Und das ist ja irgendwie auch gar nicht mal so ein schlechtes Gefühl, ne?
Also es ist schon ein gutes Zeichen, wenn man nach dem 4. Spieltag lieber einen Trainerwechsel vom VfL Wolfsburg diskutiert als einen Trainerwechsel beim HSV. Ja, ruhige Zeiten an der Elbe, aber darauf darf man sich natürlich auch nicht ausruhen.
Nee, nicht auch vor allen Dingen nach den jüngsten Ereignissen. Gut, du hast jetzt schon die Steilvorlage gegeben. Andries Jonka ist heute Morgen entlassen worden. Klär uns mal auf, was war da los und war das auch der richtige Schritt?
Ja, wie du es schon gesagt hast, Andries Jonka ist nicht mehr Trainer vom VfL Wolfsburg. Das ist der ehemalige Coach von Mainz 05, Martin Schmidt. Ja, die Offiziellen beim VfL haben gesagt, die Trennung ja, war nicht einfach oder haben sich schwer damit getan, sich vom Niederländer zu trennen. Dennoch konnte man so schnell einen Nachfolger präsentieren. Ist ja auch irgendwo so ein kleiner Widerspruch in sich. Mhm. Ja, die Lage ist nicht ganz so brisant wie in Köln, was wir eben gehört haben. Dennoch, ja, neigt es dazu, weiter den Trend nach unten oder der Trend nach unten zu zeigen. Die Wölfe haben aktuell lediglich 4 Punkte nach 4 Spielen. Und ja, bei 2-5 Toren sieht man auch, wo es so ein bisschen hapert. Das ist die Offensive. Die war in der vergangenen Rückrunde ja auf Mario Gomez zugeschnitten, beziehungsweise der deutsche Nationalstürmer hat getroffen, wie er wollte, und damit fast schon im Alleingang dafür gesorgt, dass die Wölfe mithilfe der Relegation dann die Klasse halten konnten. Und man hatte sich natürlich Hoffnung darauf gemacht, dass es jetzt nach oben geht, dass man wieder, ja, ich sag mal, in die jüngere Vergangenheit so anknüpfen kann, im internationalen Wettbewerb mitspielen kann. Aber ja, da sind sie im Moment meilenweit von entfernt. Sie spielen schlicht und ergreifend keinen guten Fußball. Die 4 Punkte waren teilweise auch mehr Glück als Verstand, wenn man an den Sieg gegen Frankfurt denkt, wo das Spiel eigentlich 90 Minuten lang aufs Wolfsburger Tor lief. Und ja, damit hat man wohl einfach nicht gerechnet.
Jetzt muss ich aber nochmal einhaken. Du hast ja auch schon richtig vorgetragen, diesen Widerspruch in sich zwischen Aussage und dann Trainerverpflichtung. Glaubst du nicht, dass das vorbereitet war, dass man nicht schon länger Andries Jonka gar nicht mehr vertraut hat und dass es nicht ein Fehler war, wie es auch der HSV in der Vergangenheit häufiger getan hat, mit einem Trainer, dem man nicht vertraut, der zwar den Verein gerettet hat, aber in die Saison zu gehen? Ist das nicht genau dasselbe?
Also das stimmt schon in gewisser Hinsicht. Also die Leistungen waren ja so, also anfangs ja startete Jonke ja mit guten Ergebnissen, hatte dann aber auch so eine kleine Schwächeperiode, sodass man schon in der letzten Saison wieder so leicht am Trainerstuhl zurrte und zerrte. Ja, sie haben sich dafür entschieden, den Niederländer zu behalten, waren optimistisch. Ja, und wie du schon gesagt hast, das Vertrauen, was man dann irgendwie noch aufgebracht hat, ja, war nicht zurecht, wie man das jetzt sieht. Und ja, der Trainerwechsel, ich tue mich allgemein nicht nur mit frühen Trainerwechseln schwer, sondern einen Trainerwechsel in der englischen Woche halte ich doch für sehr skurril.
Das muss dann eigentlich nur der Grund sein, hier irgendwie nochmal was freisetzen, Kräfte freisetzen. Vor allem, die haben ja auch richtig schwere Bretter vor der Brust. Vielleicht noch ein paar Worte zu Martin Schmidt. Mainz gerettet, auch in die Euroleague geführt die Saison davor. Kann der die Wölfe wieder mobilisieren?
Genau, du sagst es, Martin Schmidt kennt sich sowohl mit den oberen Tabellenregionen als auch mit den unteren Tabellenregionen mittlerweile aus. Für das morgige Spiel gegen Werder Bremen wird es wohl hauptsächlich über die Emotionen und über den Trainereffekt kommen. Da wird ein Spielstil wohl noch kaum zu erkennen sein. Am Freitag geht es zu den Bayern nach München. Und da wartet mal ein richtig schwerer Brocken auf die Wölfe. Und ja, Schmidt hat, wie du schon erwähnt hast, Mainz fast schon einzigartig in die Europa League geführt. Gut, das hat Thomas Tuchel auch geschafft, aber das heißt ja schon was. Dennoch hat man sich nach der harten letzten Saison darauf verständigt, dass die Zusammenarbeit zu beenden. Und es war schlicht und ergreifend auch keine einfache Saison. Die hat viel an Nerven gekostet. Aber dennoch denke ich, dass Martin Schmidt mit dieser Erfahrung, die er machen konnte, dazu bereit ist, die Wölfe in ruhigere Gewässer zu führen.
Steffen, ich danke dir für die Einschätzung zum VfL Wolfsburg. Und wir gehen weiter zu Borussia Mönchengladbach. Und aus denen werde ich irgendwie auch nicht so schlau, Marius. Dieter Hecking ist da jetzt schon etwas länger Trainer, in der letzten Saison den Posten auch übernommen. Erkennst du eine Entwicklung? Ich meine, da war ja viel Gutes dabei, aber auch viel Schlechtes in der Saison bisher.
Naja, unter André Schubert hat das Ganze da vor der Winterpause ein wenig stagniert. Dementsprechend haben damals dann die Gladbacher den Trainer gewechselt. In der Rückrunde, wie du eben gesagt hast, gab es da ein paar positive Ansätze. Aber wenn man sich die jetzige Saison anschaut, ein Sieg, zwei Unentschieden, eine Niederlage, Platz 10, 5-5 Tore. Oben drüber Stuttgart, unten drunter Hertha, Platz 10, das klingt so durchschnittlich, wie es ist. Letzten Endes sind das teilweise aber auch ein bisschen, möglicherweise zu wenig Punkte für die Leistung. Man hat relativ unnötig Punkte in Augsburg und in Frankfurt gelassen. Aber auf der anderen Seite, gerade am Wochenende gegen Leipzig, gegen einen sehr starken Gegner, sehr gutes Spiel abgeliefert und sich am Ende nicht unbedingt mit dem Dreier belohnt, weil nach dem Platzverweis gegen Keita waren die Gladbacher dem dritten Treffer viel näher als die Leipziger. Und dementsprechend ist Gladbach auch immer noch eine ziemliche Wundertüte.
Das glaube ich auch. Ich muss kurz einhaken bei dir. Gegen RB Leipzig gebe ich dir auf jeden Fall recht. Da war hundertprozentig der Sieg drin. Aber du sagst unnötiges 2-2 bei Augsburg. Klar, der Treffer fiel spät. Aber die hätten das eigentlich verlieren müssen, meiner Meinung nach.
Naja, sag mal so, wenn du einen Ausgleich so kurz vor Schluss bekommst, kannst du immer davon sprechen, dass du unnötig Punkte gelassen hast, unabhängig vom Spielverlauf. Also es ging mit der Formulierung unnötig eher über den späten Ausgleichstreffer kurz vor Schluss, anstatt von der Leistung selbst.
Ja, weil die Leistung, ich glaube nicht, dass das Gladbacher Ansprüche sind, die man sich gesteckt hat vor der Saison, ne?
Nee, natürlich. Die Gladbacher haben gerade in der Offensive so viel qualitativ hochwertige Spieler und also die Performance in Augsburg, mit der Performance in Leipzig hätte man definitiv in Augsburg mehr geholt als nur einen Punkt. Das ist einfach das große Problem bei den Gladbachern. Die möglichen Leistungen werden einfach nicht konstant abgerufen. Und das war auch schon in der vergangenen Rückrunde so, wo man Hecking auch noch eine gewisse Eingewöhnungsphase zugestehen musste. Aber letzten Endes kann man jetzt nach den ersten 4 Spielen sagen, dass sich in der Hinsicht noch nichts weiterentwickelt hat.
Was ist deine Prognose? Entwickelt sich da noch was?
Ja, das Programm diese Woche
ist zur Hälfte finde ich machbar. Also man spielt daheim gegen Stuttgart, da sollte auf jeden Fall ein Dreier drin sein, weil auch die Schwaben bisher in der noch jungen Saison sich auch, was die Konstanz der Leistung abgeht, auch noch nicht zwingend, ja, eine rote Linie, einen roten Faden drin hat. Auch da wechseln sich die Leistungen ab. Das Auswärtsspiel am Wochenende beim BVB wird ja aus Formgründen, schätze ich, das ziemlich schwer ein. Auf der anderen Seite war Gladbach auch am Samstag Außenseiter in Leipzig und hat eine gute Performance gezeigt. Also ich glaube, dass in Dortmund am Wochenende nicht zu holen sein wird.
Bleibt auf jeden Fall spannend, was die Borussia aus München-Gladbach in der Saison so macht. Marius Merk hat es, finde ich, sehr treffend formuliert. Gladbach ist eine Wundertüte. Und das möchte ich so unterschreiben. Wir gehen rüber zur vierten Mannschaft. Gleich wollen wir das machen mit Manu Behlert. Vorher gibt es jetzt noch eine kurze Pause hier mit 90 Plus on Air auf meinsportradio.de. Bis gleich.
Batman hat Robin. Sherlock Holmes hat Dr. Watson. Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
So, da sind wir wieder zurück. 90 Plus on Air, meinsportradio.de. Und das Thema heute ist die Bundesliga. Wie schlagen sich 10 Vereine, die wir uns rausgepickt haben, wo wir gesagt haben, hey, darüber lässt sich diskutieren und wo wir eine Ausgewogenheit auch haben in der Berichterstattung. Und deswegen müssen wir jetzt auch zum FC Schalke 04 kommen. Die sind Vierter, 9 Punkte und Domenico Tedesco ist da fast so erfolgreich gestartet wie ein Eurofighter. Mike Büskens 2007, 2008 hatte der nämlich nach diesen Spielen 4 an der Zahl 10 Punkte. Also keines verloren, das hat Tedesco schon gemacht. Manu, was sagst du zu Domenico Tedesco? Macht er seine Sache da gut?
Also ist auf jeden Fall ein sehr guter, junger Trainer, der schon in der Vorbereitung gezeigt hat, mit relativ eloquenten Aussagen und einer klaren Linie, dass er was vorhat und dass er sich sehr viele Gedanken gemacht hat, als er den Job auf Schalke übernommen hat. Man sieht ganz gut, dass Schalke in der Entwicklungsphase ist im Moment. Das ist eine sehr, sehr solide defensive Ordnung, die jetzt außer durch individuelle Fehler noch nicht großartig überwunden wurde. Beispiel das Tor in Hannover, das man kassiert hat, weil man hinten rausspielen wollte und ein bisschen unaufmerksam war. Aber gerade am ersten Spieltag gegen Leipzig hat man gesehen, Schalke weiß, wie man defensiv steht. Tedesco hat ein Konzept entwickelt, um alles relativ homogen zu halten in der Defensive. Und das Konterspiel, gerade im heimischen Stadion, war durchaus anschaulich, wenngleich es ganze Spiel von Schalke, gerade über 90 Minuten fußballerisch, bis jetzt noch kein Leckerbissen war. Aber das, denke ich, kann man jetzt zu diesem Zeitpunkt mit den Veränderungen im Kader auch noch gar nicht fordern.
Es war ja auch kein Leckerbissen in der letzten Saison, fast sogar noch kontraproduktiver. Da hätte man nach 5 Spielen ja 0 Punkte. Man sieht also, Gehaltsetat von 80 Millionen auf 50 Millionen gesenkt. Das könnte jetzt gesprengt werden für Leon Goretzka. Und in dieser Diskussion ist eine Personalie auch ganz wichtig. Manu, mit der möchte ich dich jetzt mal ein bisschen konfrontieren. Christian Heidel, da gab es beim Heimspiel gegen Stuttgart und auch gegen Bremen Banner mit Identifikationsschänder. Christian Heidel, Tuschida abgegeben, Huntelaar abgegeben und jetzt zuletzt auch Benedikt Höwedes. Ist er Entwickler, Visionär? Also ich möchte gerne an die Diskussion vom Kicker anknüpfen. Was sagst du?
Ich bin eigentlich ein relativ großer Freund von Christian Heidel. Ich fand seine Arbeit in Mainz schon sehr gut. Er war jemand, der immer zu seinen Aussagen stand, der klare Aussagen formuliert hat, der auch wirklich gute Entscheidungen getroffen hat. Und wenn er sich es zutraut, aus dieser, ich sag's mal so, Wohlfühloase in Mainz heraus zum eher unruhigen FC Schalke 04 zu gehen und als anderes Voraussetzung zu machen, dass Clemens Tönnies sich gefälligst aus den Medien herauszuhalten hat, dann steckt da schon was dahinter. Ich kann das mit dem Identitätsgender nicht ganz unterschreiben. Die ganze Geschichte bei Benedikt Höwedes verlief ein bisschen undurchsichtig, vielleicht ein bisschen unglücklich, aber der war bei Juventus Turin bis jetzt auch noch nicht im Kader, weil er nicht, wahrscheinlich nicht hundertprozentig fit ist, noch Trainingsrückstand hat. Ich weiß auch nicht, aber im Moment in der Zeit, wo sich bei Schalke eine Defensive einspielt und eingespielt ist, gerade wenn du keine Doppelbelastung hast, ein sehr wichtiges Element, ob er da jetzt langfristig überhaupt eine gute Chance gehabt hätte, in die erste Mannschaft zu kommen. Und die Personalien Uschida und Güntheler, die werden von den Fans natürlich emotional gesehen, aber Güntheler, das beste Zeit ist vorbei. Und bei Uschida, der auch sehr lange verletzt war, war es ja auch so, dass der Spieler selbst sich vorgestellt hatte, nochmal wo hinzugehen, wo er Stammspieler werden kann. Und das sehe ich nicht als großes Problem. Also ich sehe die ganze Entwicklung rund um Christian Heidel durchaus positiv. Also er hat ein schwieriges Jahr gehabt, hat auch schwierige Entscheidungen treffen müssen, aber insgesamt steht Schalke jetzt nicht schlechter da als vor einem Jahr.
Seinen größten Fehler, muss man schon sagen, hat er korrigiert. Markus Weinzierl. Die Mannschaft hat ein neues Gesicht und du hast es richtig angesprochen, meiner Meinung nach, sie steht defensiv sehr kompakt. Also das war in der letzten Saison nicht so und aus dieser geordneten Defensive spielt man meiner Meinung nach, deine ja auch, nicht Hurra-Fußball nach vorne. Das ist nicht schön. Was bekommen wir denn aber gegen Bayern zu sehen? Wahrscheinlich dein noch defensiveres Schalke.
Ich denke, das wird ohnehin eine Woche der Wahrheit für Schalke, zu Hause gegen Bayern. Und dann in Hoffenheim, die sehr heimstark sind. Ich denke, da werden wir wirklich ein Schalke sehen, das mitunter auch an ihre Grenzen kommt in der Defensive. Also gegen das Pressing von Leipzig hat man sich gut verhalten, hat vielbeinig verteidigt, stand den Leipzigern immer auf den Füßen, hat sie gar nicht in den 16er kommen lassen. Ob das gegen Bayern und Hoffenheim auch funktioniert, das würde ich mal bezweifeln. Aber Schalke wird von dem Defensivkonzept natürlich nicht abrücken. Sie haben selbst zu Hause gegen Stuttgart defensiv eingestellt gespielt, haben nach dem 1-0 meiner Meinung nach zu sehr verwaltet. Aber gegen Bayern und Hoffenheim ergeben sich natürlich im Vergleich zum Stuttgart-Spiel Räume, die man nutzen kann. Ich denke, im zentralen Mittelfeld werden Goretzka und Bentaleb auflaufen, die den Ball auch dynamisch nach vorne treiben können und natürlich auch sehr laufstark sind. Dann geht es natürlich mit Harit, Konoplyanka und einem Mittelstürmer, wird wahrscheinlich Burgstaller sein, auch wenn er im Moment ein bisschen hölzerner wirkt. Das wird auf jeden Fall einige Situationen geben, wo die Schalker sich befreien können und dann wird es darum gehen, wie genau und wie gut man nach vorne spielt. Also es ist auf jeden Fall in beiden Spielen was möglich, aber da muss noch mal mehr passen als zuletzt.
Dankeschön, Manu, für die Einschätzungen zum FC Schalke 04. Und ja, jetzt gehen wir zum Team, Marius, wo, glaube ich, gar keiner mitgerechnet hat. 10 Punkte hatten die auf dem Konto, waren bis zum Dortmund-Spiel auch Tabellenführer. Und da könnte man jetzt eigentlich sagen, gut, wir reden über den FC Bayern München. Nee, das tun wir nicht. Wir reden über Hannover 96 und wir reden über zwei Personen, Horst Held und André Breitenreiter, die auch Schalker Vergangenheit haben zusammen. Sehen irgendwie fast gleich aus und machen da irgendwie einen guten Job, Marius.
Ja, zumindest bisher. Also man kann schon mal sagen, dass im Prinzip Hannover bereits ein Viertel aller Punkte für den Klassenhalt geholt hat. Vor der Saison, wenn man überhaupt sagen konnte, dass es von den beiden Aufsteigern Stuttgart und Hannover einen klareren Abstiegskandidaten gab, dann hätte man sich wohl eher auf Hannover festgelegt, die sich auch mit dem Abenteuer zweite Liga nicht ganz so leicht wie der VfB getan haben, hatten dann auch nochmal einen späten Trainerwechsel zu Breitenreiter. Aber in der Bundesliga präsentieren sie sich genauso, wie sich ein Aufsteiger bisher präsentieren muss. Richtig eklig, richtig defensiv kompakt, stark im Konter. Das hat dann gleich mal Mainz am ersten Spieltag feststellen müssen. Ich kann mich da noch dran erinnern, in der Konferenz in der ersten halben Stunde ist Hannover unglaublich aggressiv draufgegangen. Ja, und so muss man als Aufsteiger spielen. Man muss eklig sein. Und das beherzigen sie momentan ja fast in Perfektion, wenn man das so sagen kann. Und 10 Punkte nach 4 Spielen, das spricht eine deutliche Sprache.
Ja, jetzt ist das ja irgendwie komisch, ne? Also da bist du Erster als Aufsteiger und irgendwie freut sich keiner. Die Stimmung ist schlecht. Es gibt riesengroßen Knatsch mit den Ultras wegen Martin Kind und der, ja, des angedrohten Kippens von 50+1. Das zieht sich ja durch die Vergangenheit. Da gab es immer wieder Stress wegen Kind. Dann hat man sich immer wieder vertragen. Ja, aber jetzt wieder auch nicht. Jetzt freut sich da keiner im Stadion. Klär's auf.
Ziemlich bitter. Also wenn man auch die Verantwortlichen nach dem Heimsieg am Freitag gehört hat, da herrscht durch die Reihe weg Enttäuschung und Held und Breitenreiter haben beide nach dem Spiel zur Presse gesagt, ja, dass sich Teile der Zuschauer gegen die Mannschaft gestellt haben. Also das sind schon deutliche Worte, die da gefunden wurden. Ja, und es ist eigentlich unglaublich, wenn man als so ein Underdog in die Saison geht und nach 4 Spielen so ein überragendes Ergebnis hat und dass es da quasi noch Wermutstropfen gibt, ist eigentlich unglaublich.
Was glaubst du jetzt mit dem Programm? Was holt Hannover gegen Freiburg und Köln? Das klingt ja irgendwie machbar.
Also man kann auch in 8 Tagen kann 96 meiner Meinung nach auch gut und gerne 16 Punkte haben. Also in Freiburg, das ist für mich ein Duell auf Augenhöhe, wobei für Hannover aktuell die Form und das Selbstvertrauen spricht. Also da ist durchaus ein Auswärtssieg drin. Wie Manu vorhin schon gesagt hat, ist genauso ein Heimsieg am Wochenende gegen Köln drin. Bei der momentanen Form der Kölner umso eher. Also es kann gut und gerne sein, dass Hannover schon ja, mit 16 Punkten nach 6 Spielen dasteht, oder was vor der Saison keiner gedacht hätte. Aber es wirkt aktuell durchaus realistisch.
Das wäre der absolute Wahnsinn. Und dann hätten sie fast schon die Hälfte der Punkte für den Klassenerhalt nach gerade mal 6 Spieltagen. Und das wäre ja irgendwie echt ein richtiges Ding. Wir gehen rüber zum aktuellen Tabellenführer, Steffen. Und das ist Hea BVB. Nach dem 3-1 gegen Tottenham, der 3-1-Niederlage gegen Tottenham, ist jetzt aber alles wieder in bester Butter.
Ja, ich glaube, so lässt sich das im Moment oder die Gefühlslage in Dortmund ganz gut beschreiben. Ja, der 5-0-Sieg gegen Köln, trotz der Umstände, dass es da nach wie vor Diskussionen gibt, um das zwischenzeitliche 2-0. Aber die seien mal dahingestellt. In Dortmund herrscht in der Liga Tutti Frutti Laune, sag ich mal. Also da ist wirklich alles bei bester Ordnung. Mit 10-0 Toren und 10 Punkten führt man punktgleich mit Hannover die Tabelle an. Hat ja, wie gesagt, noch kein Gegentor zugelassen. Einzig gegen Freiburg. Ja, das ist, glaube ich, den Spielern und Verantwortlichen immer so ein Dorn im Auge, man da es nicht geschafft hat, in Überzahl noch das Siegtor zu schießen. Dennoch ist zu erkennen, dass mit Peter Bosz da ein Trainer ist, der auch ein Stück weit ja so leicht abgerückt ist von diesem aggressiven Pressing, was auch Thomas Tuchel spielen hat lassen. Bei Dortmund ist jetzt auffällig, dass der Ball auch öfter mal hinten rumgespielt wird zwischen den Innenverteidigern, dass der Spielaufbau etwas länger dauert, aber dieses System scheint von Erfolg geprägt zu sein.
Du hast das Thema jetzt gerade so ein bisschen weggeschoben, jetzt bin ich mal gemein, ich muss es ansprechen. Die Kölner und insbesondere Jörg Schmadtke, die wollen eine Neuauflage des Spiels, wollen Protest einlegen wegen des Videobeweises. Aber jetzt mal ganz im Ernst, man kann sehr, sehr viel und sehr, sehr berechtigt über diesen Videobeweis diskutieren. Aber in Dortmund hat der funktioniert, oder nicht?
Also prinzipiell, das Tor an sich war jetzt keine Fehlentscheidung. Es war in der Wiederholung eindeutig zu erkennen, dass ein eigener Spieler Timo Horn behindert hat und das nicht der Dortmunder war. Allerdings gab es ja die Zweifel, wann kam jetzt der Pfiff vom Schiedsrichter? Mhm. Kam der jetzt, bevor der Ball im Netz lag oder nicht? Mhm. Und anscheinend hatte der Videoschiedsrichter den Ton auf lautlos gestellt oder wie auch immer, denn auch ich meine, den Pfiff gehört zu haben, bevor der Ball die Linie überquert hatte. Nichtsdestotrotz finde ich, dass die Kölner jetzt nicht, ja, den riesen Grund haben, sich zu beschweren, oder das Spiel ja annullieren zu wollen, da die Dortmunder einfach in allen Belangen überlegen waren. Das Spiel hätte auch gerne 6-7 oder 8-0 ausgehen können, wenn die Kaltschnäuzigkeit bis zum Ende hätte durchgezogen worden wäre.
Vielleicht abschließend, was glaubst du, kann Dortmund dieses Jahr länger oben mitspielen? Ich meine, der Kader ist ja schon breiter geworden.
Der Kader ist breiter, die Qualität ist unbestritten da. Wenn man daran denkt, Julian Weigel ist jetzt nach der Verletzung zurückgekehrt, wird es immer mehr Minuten machen. Marco Reus wartet auch, dass er wieder ins Training einsteigen kann, wenn das die Verletzung der Kreuzbandriss zulässt. Also der Kader wird im Laufe der Saison stärker, trotz der Doppel- oder Dreifachbelastung brauchen sich die Dortmunder dahingehend eigentlich kaum Sorgen zu machen. Ja, sie müssen weiterhin daran arbeiten, dass sie Spiele wie das gegen SC Freiburg, was ich angesprochen habe, dass das nicht nochmal vorkommt. Da müssen sie einfach kaltschnäuziger sein und auch die Stärke demonstrieren. Tottenham war, denke ich mal, ein Warnschuss, auch in Richtung Defensivabteilung, dass man gegen Spitzenteams anders verteidigen muss, war eigentlich jedem Fußballfan bekannt. Den Dortmundern ist jetzt umso mehr bewusst geworden. Und ich denke, dass sie auf jeden Fall das Zeug dazu haben, den Platz an der Sonne ein bisschen zu festigen, wenn jetzt nicht der Ausrutscher gegen den ominösen Angstgegner HSV folgt.
Ja, das musstest du natürlich noch einbringen. Ist natürlich sehr schön. Naja, bleiben wir mal da, glaube ich, realistisch, dass das eher eine richtig schwere Sache wird. Danke, Steffen, für die Einschätzungen vom Spitzenreiter aus Dortmund. Und wir machen jetzt eine kurze Pause nochmal, reden dann unter anderem über Kevin Prinz Boateng und die Eintracht Frankfurt und über den furiosen Isländer Finn Bogason mit der Augsburger Puppenkiste. Bleibt dran hier bei 90 Plus on Air und meinsportradio.de.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Robert Vogel vom Bundesliga-Special. Jeden Freitag um 12 kriegst du von mir alle Infos zum aktuellen Spieltag. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann schreibe eine kleine Rezension auf iTunes und bewerte das Bundesliga-Special mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Hallo, hier ist Benny Hövelis und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Gerade angesprochen, Kevin Prinz Boateng ist zurück in der Bundesliga. Zwar jetzt schon ein bisschen länger, aber immer noch eine Meldung wert, finde ich. Der Prinz ist back unter Niko Kovac bei der Eintracht aus Frankfurt. Manu, das ist schon echt irgendwie so eine Popfigur in der Bundesliga, kann man schon sagen. Da riss sich alles drum.
Ja, Boatengs Rückkehr kam durchaus überraschend. Vor allem auch urplötzlich. Das ging Schlag auf Schlag. Ich weiß noch, mittags kam die Meldung, dass er angeblich zurückkehrt. Und dann sind sofort alle Medien drauf angesprungen. Nachmittags war es irgendwie schon halbwegs klar. Und bis jetzt hat er auch gezeigt in den Spielen, dass er einen positiven Eindruck hinterlassen kann, dass er gut in Form ist. Er hat ja auch in Las Palmas gute Eindrücke hinterlassen. Ich denke schon, dass Boateng mit seiner Präsenz eine gute Verstärkung ist für Frankfurt und dass er gerade zu diesem bild durcheinander gewürfelten Team sehr gut passt. Und natürlich, ja, wie du schon sagst, der Glamour-Faktor, wenn man es so nennen kann, ist natürlich vorhanden.
Bisschen Gossip muss auch dabei sein. Ja, jetzt gehen wir auch mal zum Sportlichen. Jetzt mal weg von der Person, sondern hin zu Frankfurt. Die Heimniederlage gegen Augsburg, die kam schon überraschend. Passt auch noch nicht so ganz. Ne, der Sieg gegen Gladbach, super. Auswärts in Gladbach. Ja, aber irgendwie dann wieder zu Hause, beide Spiele auch schon verloren.
Ja, die Ergebnisse sind ein bisschen schlechter als die Leistung. Frankfurt hat einen guten Ansatz. Niko Kovac hat das schon in der letzten Saison gezeigt, dass er mit einem schwierig zusammengestellten Kader mit vielen Nationen, wo du schon in der Vorbereitung durch viele Leiden und Transfers, die relativ spät getätigt werden, wo du Schwierigkeiten hast, Automatismen zu entwickeln, dass er damit gut umgehen kann. Und das hat er auch in dieser Saison schon wieder gezeigt. Allerdings trifft die Eintracht das Tor nicht. Sie haben jetzt in Gladbach getroffen beim Sieg. Sie haben zu Hause gegen Augsburg kurz vor Schluss getroffen. Aber in Freiburg und zu Hause gegen Wolfsburg wurden Chancen vergeben. Gut, auch in Gladbach wurden einige Chancen vergeben, aber da führt es wenigstens noch zum Dreier. Also die Frankfurter, man weiß noch nicht so richtig, wo der Weg hingeht. Das haben wir auch in unserer Prognose vorab angekündigt, dass bei Frankfurt sowohl nach oben als auch nach unten vieles möglich ist. Und bisher bestätigen sie genau das.
Ja, da gerne auf jeden Fall auch nochmal reinschauen in unsere 90-Plus-Bundesliga-Vorschauen. Die sind alle noch auf 90-Plus.de abzurufen. Da kann man natürlich auch immer wieder vergleichen, was wir hier für einen guten Sinn schreiben oder einen Schwachsinn. Oh Mann, das kann man so natürlich nicht sagen. Und vielleicht auch so ein paar Anregungen holen für unser Tippspiel bei Kicktipp. Gut, wir reden nochmal weiter über die Eintracht, die jetzt auch Spiele in der englischen Woche haben, auswärts gegen Köln, ja, und dann gegen RB Leipzig. Köln wird wütend sein, klar, formschwach, du hast die auch schon eingeschätzt. Ja, und Leipzig in Leipzig im Red Bull Ring, da errechnet man sich eigentlich nichts aus. Könnte auch ein Nuller werden, oder?
Das ist richtig. Es ist sowieso schwer für Frankfurt, jetzt in der englischen Woche zwei Auswärtsspiele in kurzer Zeit zu haben. Das ist von der Terminierung natürlich für Frankfurt ein bisschen unglücklich. Sie wissen natürlich auch, in Köln, wie du schon gesagt hast, da trifft man auf eine wütende Mannschaft, die es jetzt wissen will, die ersten Punkte einfahren will, die es den eigenen Fans zeigen will. Aber genau da könnte natürlich der Ansatz für Frankfurt liegen, dass eine aggressive Kölner Mannschaft am Anfang Räume ermöglicht, die man dann selbst nutzen kann. Dazu muss natürlich dann die Chancenverwertung besser werden. Der Aufwand, der bisher betrieben wurde, der steht in keinem Vergleich zum Ertrag. Bisher tut sich Frankfurt auswärts ein bisschen leichter. Ich weiß auch nicht genau, woran das liegt. Die Heimschwäche ist ja schon längerfristig so. Da wurde auch in der letzten Rückrunde wurden schwache Heimergebnisse erzielt. Dementsprechend ist es vielleicht doch nicht so ein großer Nachteil, dass jetzt zwei Auswärtsspiele anstehen in Leipzig. Da wird man natürlich gefordert. Aber Leipzig hat, fand ich, auch jetzt in der ersten englischen Woche mit vielen Umstellungen und Rotationen gezeigt, dass da auch noch nicht alles Gold ist, was glänzt. Wie wir eben schon gesagt haben, es kann eine große Woche für die Eintracht werden, es kann aber auch eine schwächere Woche werden. Aber ich persönlich rechne damit, dass sie auf jeden Fall in einem Spiel punkten werden.
Ja, das ist realistisch. Und Marius, ich muss jetzt einfach mal bei diesem schönen Bild bleiben, auch wenn ich dann bezahlen muss. Und aber bei Augsburg, da gibt's einen, der hat die Puppen so richtig tanzen lassen. Finn Bogason. Es tut mir leid, ich tue es schon rein, das Geld ins Phrasenschwein. Aber drei Dinger gegen Köln, da dachte man eigentlich schon, der Manuel Baum wird fast entlassen und dann hauen die so einen raus. Und dann der Sieg gegen Frankfurt. Was ist da los mit Augsburg?
Das könnte daran liegen, dass die in der Offensive endlich mal eine gewisse Qualität da ist, auf die man zurückgreifen kann. In der letzten Saison war es so, dass Augsburg gerade im Angriff einige Verletzungsprobleme hatte. Gerade der angesprochene Finn Bogason hat in der letzten Saison, glaube ich, nur rund 13 Spiele oder so bestritten.
Ja, zum Ende hin nur, genau.
Ist aber von den ganzen Angreifern im Kader, Augsburg hat in dieser Saison einen relativ großen Kader, war auch schon in der letzten Saison so. Der mit Abstand beste Angreifer meiner Meinung nach. Und das hat man auch im Spiel vor allem gegen Köln gesehen, bei seinem Dreierpack. Hat eine unglaubliche Ruhe vorm Tor. Und wenn Augsburg die Klasse halten will, ist für mich der entscheidende Spieler. Darüber hinaus haben die Neuzugänge Marcerella und Cordova auch gut eingeschlagen. Cordova mit seinem späten Ausgleichstreffer vor kurzem auch schon in die Torjägerliste eingetragen. Also für Augsburg sieht es viel besser aus, als man vor der Saison gedacht hat. Also wenn man vor der Saison überlegt hat, es ist sowieso schwer gefallen, bei der Zusammensetzung der Bundesliga einen klaren Abstiegskandidaten zu sehen. Aber für mich möglicherweise neben Hannover habe ich Augsburg. Also Augsburg war für mich die zweite Mannschaft, die ich nicht ganz so stark gesehen habe. Auch genauso wie Hannover. Beweisen Sie mir nur, dass wie wenig Ahnung ich manchmal habe.
Sag ich doch, Bundesliga ist nicht so dein Ding. Nee, Quatsch. Ist natürlich so, dass die da auch ganz schön viel gerade jetzt kaschiert haben. Ne? Also es war schon ein Katastrophenstart eigentlich mit dem Pokal aus, dann die Niederlage gegen Hamburg. Und jetzt geht's halt gegen Leipzig und gegen Freiburg. Das ist schwer. Was glaubst du denn? Was machen die in der englischen Woche?
Ja, also das Auswärtsspiel in Leipzig liest sich auf dem Papier natürlich relativ unmöglich auf den ersten Blick. Aber
spielen die nicht zu Hause?
Man hat es auch am Wochenende gesehen, für Gladbach war was drin. Gegen Leipzig, sie spielen daheim gegen Leipzig. Leipzig hat jetzt zum ersten Mal so mit dem Phänomen der englischen Woche zu kämpfen. Ich finde, wenn nicht unbedingt Champions League in der vergangenen Woche gewesen wäre, hätten sie wahrscheinlich auch gegen Gladbach daheim gewonnen. So ist vielleicht ein Punkt drinne bei Leipzig für Augsburg, ich glaube es eher nicht. Aber am Wochenende in Freiburg könnte Augsburg durchaus was holen. Der Start, wie du schon gesagt hast, war zwar eigentlich eine mittlere Katastrophe, aber wie du jetzt auch siehst, mit 2 Siegen kann sich ganz schnell das Blatt wenden, so früh in der Saison. Und ja, man kann auch ganz schnell aus eigentlich einer schlechten Ausgangsposition in eine ziemlich komfortable Ausgangsposition kommen. Augsburg hat jetzt, wie gesagt, schon 7 Punkte gesammelt, also mehr als man den Augsburgern eigentlich nach 4 Spielen zugetraut hätte. Und ich glaube auch nicht, dass sie punktelos aus der Woche gehen werden.
Ja, die Fallhöhe in der Bundesliga ist natürlich ziemlich hoch. Das wissen viele Vereine. Insbesondere, du sagst es ja, 2 Siege oder auch mal 1 Sieg, eine kleine Serie starten, dann bist du auf einmal ganz oben. Und zu Beginn der Saison ist das natürlich noch mal extremer.
Ja, hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96 und ihr hört meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de.
Wir gehen jetzt aber zu einem Verein, Steffen, SV Werder Bremen, mit Alexander Nuri, auch so ein junger Trainer, mit wie Domenico Tedesco bei Schalke, die sich jetzt am Wochenende duelliert haben, waren Kumpels im Trainerlehrgang, waren die Besten da. Tja, aber irgendwie so parallel, wie es bei Skripnik war, erst himmelhoch jauchzend und dann irgendwie so eine Krise, die droht jetzt auch dem Alexander Nuri.
Ja, also ich finde, du hast das richtig gesagt, beziehungsweise die Krise droht nicht nur. Ich würde sogar so weit gehen, dass die Krise schon brandaktuell ist. Nicht nur der Ergebnisse halber, sondern gerade, dass die Personalsituation immer dürftiger beziehungsweise immer gefährlicher wird. Jetzt hat sich Max Kruse noch verletzt, das Schlüsselbein gebrochen, fällt rund 8 Wochen aus. Das lässt sich, glaube ich, wenn wir schon bei deinen Phrasen sind, gut beschreiben mit erst hast du kein Glück und dann kommt auch noch Pech dazu. Der Saisonstart verlief schleppend. In den ersten beiden Spielen gegen die TSG Hoffenheim und gegen Bayern München hat man sich, glaube ich, ehrlicherweise kaum was ausgerechnet. Ging da mit beachtlichen Leistungen raus, zwar mit 0 Punkten, aber die Leistung stimmte gut. Im Endeffekt hat man davon nichts. Dennoch, finde ich, sollte das erwähnt bleiben. Das ist ja im Norden auch nicht selbstverständlich. Ja, dann folgte ein 1-1 Unentschieden gegen Europa-League-Teilnehmer Berlin. Vollkommen verdient auch. Und jetzt die Niederlage zu Hause gegen Schalke, wo man auch keinesfalls klar unterlegen war und ein Punkt auf jeden Fall nicht unverdient wäre. Und dementsprechend finde ich, also es wird ja schon so gemunkelt, ja, ist Nuri der nächste Trainer, der entlassen wird, muss ich sagen, insofern, dass ich das beurteilen kann, würde ich an Nuri festhalten, da die Leistung meiner Meinung nach wirklich ordentlich ist, also da gibt es nicht viel zu meckern, das Einzige, was fehlt, sind die Ergebnisse.
Und was, glaube ich, auch noch hinzukommt, ist, dass die da auch 2 Eckpfeiler jetzt haben, die weg sind, ne? Kruse, Junuzovic fehlt noch, ich meine, der kommt jetzt so langsam wieder, hat jetzt heute schon mal wieder so an der Treppe ein bisschen Übungen gemacht, individuell, aber das sind schon wieder so Vorzeichen, dass das richtig, richtig unruhig werden kann, ne? Auch mit den Spielen Freiburg und Wolfsburg.
Genau, also Junuzovic, wie du gesagt hast, ist im Reha-Training, der wird im Laufe der nächsten Wochen, denke ich mal, zum Team hinzustoßen. Ja, jetzt trifft man, wie vorhin schon beim Wolfsburg-Teil besprochen, auf die Wölfe. Und schon so das erste Schicksalsspiel für Bremen. Wie schlagen sich die Bremer gegen Wolfsburg mit einem neuen Coach? Der Trainereffekt wird, denke ich mal, zu erkennen sein. Bloß schaffen es die Wölfe, den Bremern gefährlich zu werden. Ich sehe da eine völlig offene Partie, das kann in alle Richtungen gehen. Vielleicht holt sich Bremen auch hier den ersten Dreier. Danach geht's am Wochenende gegen den Sportclub Freiburg am Samstag. Und das ist auch eine Partie auf Augenhöhe. Also ich wäre ehrlich gesagt nicht überrascht, wenn die Bremer hier aus den Spielen mit 6 Punkten rausgehen und dann ins Nordderby gegen den HSV starten. Also so schlecht waren die Leistungen wirklich nicht.
Das, glaube ich, kann man unterschreiben. Auf jeden Fall danke, Steffen, für die Einschätzungen zu Werder Bremen. Und wir machen jetzt noch eine kurze Pause hier bei meinsportradio und 90 Plus on Air. Bis gleich. Zurück bei 90 Plus on Air auf meinsportradio.de mit Team 10 Bayern. Aber bevor wir da rüber reden, nochmal ein paar Worte zu den anderen neuen Clubs. Da ist viel Zündstoff drin, viel Diskussionsbedarf, aber alles nicht so, wie es eigentlich beim FC Bayern ist, muss man schon fast sagen, Manu. Explosionsgefahr, FC Bayern München, viele Brandherde, Lewandowski, Robben, aber das gegen Mainz war dann wieder die große Versöhnung, oder wie?
Nee, nicht wirklich. Das war ein spielerisch erstmal neutral betrachtet ein Schritt in die richtige Richtung. Es sah alles wieder ein bisschen flüssiger aus, es war wieder ein bisschen mehr Spaß auf dem Platz. Robben sagt ja nach dem 13-0 gegen Anderlecht, dass wirklich über weite Strecken gegen 10 Mann ziemlich zäh war, dass man mehr Lust auf Tore haben muss, dass man solche Gegner auch aus der Allianz Arena schießen muss. Das hätte gegen Mainz durchaus der Fall sein können. 4-0, dreimal wurde Alou getroffen, da wurden teilweise absurde Chancen vergeben, wie Kingsley Coman, der beispielsweise aus 5 Metern das Ding unbedingt mit voller Wucht ins Tor schießen wollte. Da konnte man die Hände vom Kopf, über dem Kopf zusammenschlagen. Aber wie gesagt, das ist neutral betrachtet erstmal nur ein Schritt. Das Gesamtgefühl passt immer noch nicht hundertprozentig und die von dir angesprochene Unruhe, die kann eigentlich auch nur dann herrschen, wenn es nicht ideal läuft. Also wenn die Spiele gut sind, wenn die Mannschaft funktioniert und intakt ist, dann gibt es solche Unruheherde nicht oder solche Krisenherde nicht und dann werden sie, selbst wenn die Medien versuchen, von außen Unruhe reinzubringen, eigentlich relativ schnell im Keim erstickt. Dass sich das im Moment so hartnäckig hält, spricht eher dafür, dass es auch auf dem Platz noch nicht ideal läuft.
Jetzt gab es auch angeblich Zoff in der Kabine. Was kannst du uns dazu sagen?
Ja, das ist ein Punkt, der natürlich nicht bestätigt ist. Der Kicker berichtet davon, dass es auch intern Diskussionen gibt, ob Ancelotti der richtige Trainer ist und dass sich auch ein paar Spieler kritisch geäußert haben. Was da jetzt dran ist, wissen wir nicht. Aber klar ist, dass auf jeden Fall im Moment einiges im Argen liegt, was auch mit der Personalie Uli Hoeneß zu tun hat. Nach seiner Rückkehr sind ein paar Dinge nicht so ideal gelaufen, wie sie eigentlich hätten laufen können. Und ich sehe da im Moment auch keine großartige Beruhigung in Sicht.
Was meinst du zum Beispiel? Was ist da nicht so gut gelaufen?
Ich finde, dass man so insgesamt, wenn man diese Struktur um Sammer, um Guardiola, um Reschke gesehen hat und man jetzt sieht, dass die Entwicklung der Sportdirektorfrage, dass man Salihamidzic dann verpflichtet hat und kurz darauf mit Reschke den Kaderplaner abgibt, obwohl man kurz vorher betont hat, wie wichtig es ist, dass diese Positionen klar definiert sind und dass man schnell einen Nachfolger haben möchte und dass diese grundsätzlichen Aussagen, die Hoeneß und Rummenigge teilweise auch in den Medien verbreiten und wo man sieht, dass sie sich beide nicht einig sind, dass das schon auch zu interner Unruhe führt, wenn man auch als Spieler mitbekommt, was diese beiden von sich geben. Und das ist natürlich auch alles nicht gerade produktiv. Jetzt hat sich heute nochmal eine neue im Training verletzt. Da gibt es noch keine finale Diagnose, aber es droht auch noch ein monatelanger Ausfall mit einer OP. Und das wäre natürlich auch wieder ein Punkt, der in dem kleinen Kader natürlich eine Rolle spielt, auch wenn man natürlich nicht einen Welttorhüter wie Manuel Neuer adäquat als mit einem zweiten Torhüter ersetzen kann, ohne dass der Ansprüche stellt. Aber das ist halt auch wieder so ein Faktor heute, der dann nochmal dazu kam, der nicht gerade zur Ruhe beiträgt.
Ich schalte nochmal Steffen und Marius rein. Wir haben noch ein bisschen und ich glaube, bei Bayern, da haben wir auch einfach großen Stoff zu diskutieren. Fangen wir an. Marius, die Frage an dich. Da gab es ja so ein kleines Techtelmechtel zwischen Nagelsmann und Bayern. Manu hat es auch schon ein bisschen thematisiert. Der ist auch nicht fest drin im Sattel, der Ancelotti im Moment. Aber jetzt und so früh an Nagelsmann zu Bayern, ich glaube eher nicht, ne?
Nee, das hat aber der Nagelsmann ja auch schon selber abgeschwächt. Er wollte damit einfach nur rausstellen, dass er halt irgendwann das Ziel hat, einen richtig großen Verein zu trainieren. Da gehört Bayern definitiv rein in diese Kategorie. Und so wie er es sich auch hinterher angehört hat, war diese Verwendung des Namens Bayern vor allem auch sinnbildlich gemeint, dass er da gerne mal landen würde. Er hat eigentlich nur ausgesprochen, was im Prinzip jeder Trainer denkt. Also jeder Trainer würde gerne irgendwann mal bei Bayern landen. Der Nagelsmann hat jetzt in seinem Fall ein bisschen länger Zeit, wie fast alle anderen Trainer, weil selten ein Trainer in dem Alter schon so hoch trainiert. Aber ich glaube jetzt nicht, dass außer es gibt eine sportliche Krise, wie es sie vielleicht letztes Mal unter Jürgen Klinsmann bei Bayern gegeben hat. Wenn sowas vorkommt, dann könnte es sein, dass man da wirklich bei Ancelotti die Notbremse zieht. Aber ich denke schon, dass der Italiener noch relativ fest im Sattel sitzt, weil auch wenn die Leistungen nicht so überragend waren, es war auch letztes Jahr in der Vorrunde, die Leistungen eine Zeit lang nicht so berauschend. Und kurz vor den Spielen gegen Real Madrid war man ziemlich davon überzeugt, dass Bayern auch Real schlagen kann. Also es geht immer mir ein bisschen zu schnell. Und ich denke auch, dass ja Ancelotti, auch wenn momentan ein bisschen Gegenwind hat, im Wesentlichen noch fest im Sattel sitzt und im Normalfall auch noch das Ende der Saison erlebt.
Steffen, sind wir eigentlich alle so ein bisschen so, sobald kleine Unruheherden oder größere und eine Niederlage vom FC Bayern ist, dass wir uns da alle so richtig draufstürzen und sagen, ach ja, endlich mal wieder und jetzt haben sie eine fette Krise und jetzt kommen andere Teams aus dem Schatten. Ist das irgendwie so eine Entwicklung der letzten Jahre, dass wir da so jede kleine Chance nutzen wollen, alle?
Ich denke, du hast das gut beschrieben. Also es ist meiner Meinung nach tatsächlich so, dass mittlerweile es genutzt wird, dass man den kleinsten Ausrutscher versucht auszumerzen, beziehungsweise ja wirklich da nochmal richtig Sand in die Wunde zu streuen, um einfach die Chance zu nutzen. Ich meine, wann hat man dass man den großen FC Bayern München wirklich kritisieren kann, beziehungsweise da Sachen hinterfragen kann? Das ist ja nun wahrlich nicht oft so. Und dementsprechend ist das für die Medien natürlich gefundenes Fressen.
Manu, du auch ein bisschen als Fan, was ist deine Einschätzung zu dieser These?
Ja, es wird manchmal ein bisschen zu sehr auf kurzfristige Entwicklungen geschaut, aber ich muss auch sagen, wenn man auf die langfristige Entwicklung schaut, kann man auch Sachen kritisieren, aber es wird mir manchmal ein bisschen zu wenig auf das Wesentliche geschaut. Also wenn man die gesamtmannschaftliche Entwicklung sieht, die Kaderstruktur, der Kader ist ziemlich klein, das wurde auch bewusst so gesteuert von Carlo Ancelotti. Im Moment hatte man bis zur Neuerverletzung jetzt gerade keine riesengroßen Probleme. Boateng wird gerade rangeführt und Bernat ist der Einzige, der längerfristig fehlt. Alaba wird auch bald wieder dabei sein. Aber ich denke schon, dass es manchmal nach einem schwachen Spiel zu sehr kritisiert wird, aber man muss die Gesamtentwicklung ein bisschen mehr in den Fokus stellen und die ist auch nicht unbedingt ideal. Also wenn man die Entwicklung unter Guardiola sieht, der einen großen Kader hatte, einen breiten Kader hatte, viel rotieren konnte und das mitunter auch gemacht hat, der mit Sicherheit auch nicht alles richtig gemacht hat, aber den Verein nach dem Triple unglaublich fußballerisch weitergebracht hat, sieht man jetzt eher eine pragmatische Lösung von Ancelotti, wo ich nicht sicher bin, ob die wirklich ihre 3 Jahre, die der Trainervertrag hat, erlebt. Also Kritik ist manchmal zu kurzfristig, da gebe ich dir mit der These absolut recht, aber langfristige Kritik, sofern sie sachlich und auch an wirklichen Argumenten vorgetragen ist, ist auf jeden Fall durchaus angebracht.
Ja, weil genau das ist
wenn
ja auch...
Wenn ich da einmal reingrätschen darf. Du sprichst das mit Pep Guardiola an, Manu. Unter dem wurde ja auch, gab es hin und wieder Kritik an seinen Methoden und an ihn als Typ. Wird Guardiola in München vermisst oder vermisst du Pep Guardiola als Trainer an der Seitenlinie für den FC Bayern?
Absolut. Die 3 Jahre waren herrlich. Ich denke immer gerne daran zurück und ich bin auch der Meinung, dass das fußballerisch mit die schönsten Jahre waren. Gut, ich habe jetzt mit meinen 25 Jahren noch nicht so viele Jahre erlebt, aber da kann man schon sagen, dass trotz des Heimkehrs Fußballs, der sich da im zweiten Jahr, im Trippeljahr durchaus durch diese Wucht, diesen unbändigen Willen, der auch durch die Negativerlebnisse der vorherigen Jahre zustande kam, da hat er sich durchgekennzeichnet und es war einfach eine Saison, wo alles von Anfang an lief. Und ich denke, dass diese Art Fußball, die unter Heynckes gespielt wurde, nicht länger hätte so funktionieren können. Und dass mit Guardiola genau der richtige Mann kam, um Veränderungen und Modernisierungen zu treffen. Und ich glaube, dass genau diese Modernisierungen im Moment ein bisschen eingerissen werden. Das hat aber nicht nur mit Ancelotti an sich zu tun, sondern auch mit der grundsätzlichen Entwicklung der sportlichen Kompetenzen im Verein. Dass, wie gesagt, Hoeneß seinen Jugendcampus in den Fokus stellen möchte, dass Rummenigge Wert auf die Vermarktung des Vereins legt, aber dass so die ganz cleveren Transfers und die cleveren Transferziele im Moment so ein bisschen außer Acht gelassen werden. Und das sehe ich als Gesamtproblem im Moment, dass man, wenn man gerade die Transfers nicht mitgehen möchte, die diese ganz großen Vereine gehen, also Bayern ist natürlich auch ein ganz großer Verein, aber diese ganz großen Transfers, wie ein Neymar oder sowas, es muss noch nicht mal diese Größenordnung sein, aber wenn man das nicht mitgehen möchte, muss man in anderen Bereichen sehr innovativ sein. Und da kommen wir wieder auf Julian Nagelsmann zu sprechen. Also ich möchte ihn jetzt nicht im Laufe dieser Saison zum FC Bayern reden, aber ob das tatsächlich in ferner Zukunft erst der Fall sein wird, das wage ich noch zu bezweifeln.
Also wenn ich da jetzt nochmal reingrätschen darf, weil ich gebe dir da vollkommen recht. Rückblickend muss ich sagen, ist wahrscheinlich das, was den Bayern momentan so ein bisschen abhatten geht, ist einfach die Wahrnehmung, die die Bayern hatten. Wie du es genannt hast, auf der Hochphase des Professionalismus, ja, als in der Zeit, wo Guardiola, Reschke und Sammer da zu dritt gewirkt haben, da hat es nicht nur auf sportlicher Ebene so gewirkt, als wären sie enteilt, sondern auch in der Art und Weise, wie der Verein geführt wird. Da gebe ich dir schon recht, dass es momentan so ein bisschen den Eindruck hat, als ist dieser Vorsprung so nicht mehr gegeben. Vielleicht ist eines der letzten Beispiele, wo das Triumvirat dann noch zusammengewirkt hat, wenn man mal sich überlegt, wie dieser Transfersommer so allgemein gelaufen ist, deutschlandweit, europaweit, dass Bayern im letzten Frühjahr in der Lage war, an einem Vormittag einfach mal schnell den Transfer von Mats Hummels, den Kapitän vom ärgsten Konkurrenten national und mit Renato Sanches, damals eines der begehrtesten Talente international, einfach innerhalb von 2 Stunden bekannt zu geben. Das war für mich so das Sinnbild für die gesamte Arbeit von den drei da zusammen. Momentan, da gebe ich dir recht, was an diesem langfristigen Kritikpunkt, dieser langfristige Aspekt, der kommt momentan nicht so rüber, als würde der so bedacht werden. Und ich denke, darin liegt auch die Chance für die anderen Vereine, zum FC Bayern wieder ein wenig aufzuschließen. Weil die Lücke, wie sie war unter der Ära Guardiola, Sammer, Reschke, so groß ist diese Lücke nicht mehr.
Genau, das ist ja der Punkt. Und jetzt stehen wir natürlich gerade auch noch in einem Umbruch. Es ist ja nicht, unter Guardiola war es ja so, dass der Kern der Mannschaft in seinem Alter wirklich ideal war. Auch mit Alonso war ein Spieler, der jetzt gut in der letzten Saison unter Guardiola hat man schon ein bisschen angemerkt, da war er im Pressing, wenn er gepresst wurde, war die Resistenz einfach nicht mehr vorhanden. Aber es waren viele Spieler, die gerade in ihrer Prime waren, die gerade wirklich auf allerhöchstem Niveau waren. Dann hatte er noch junge Talente. Und im Moment ist es so, dass die Belastung, die man den älteren Spielern zumutet, mitunter schon gefahren wird, mit dem kleinen Kader kombiniert. Und jetzt haben Lahm und Alonso aufgehört, die natürlich auch große Persönlichkeiten waren. Philipp Lahm, der ja auch Interesse hatte, einen Job in der Führungsetage zu übernehmen, den aber nicht annehmen wollte, weil, naja gut, da gab es viele Spekulationen. Also erstmal möchte er Abstand gewinnen, aber ich bin mir auch sicher, dass er, wenn die Situation im Verein in der Führungsetage einfacher wäre, ich drücke es jetzt mal so salopp aus, dass er dann sicherlich gesprächsbereit gewesen wäre, um schon früher was zu übernehmen. Und jetzt ist der Hasan Salihamidžić, den ich weiß Gott nicht kritisieren möchte, ich kann von außen ohnehin seine Arbeit nicht seriös beurteilen, aber ich finde, da ist eine Notlösung getroffen worden, die sich zwar als positiv herausstellen kann im Endeffekt, aber im Moment vermisse ich auch in den Aussagen und in der Öffentlichkeit einfach so eine klare Linie, die alle eint, und das hat Matthias Sammer damals vor allem sehr gut hinbekommen, dass er wirklich alle Abteilungen im Verein koordinieren konnte, dass er wirklich eine Linie herausarbeiten konnte, zu der jeder stand. Und das fehlt mir im Moment so ein bisschen, und das ist halt das, was ich vermisse. Und das ist das meiner Meinung nach größte Problem, was sich jetzt vielleicht noch nicht so kennzeichnet, wie es in der näheren Zukunft dann der Fall sein wird.
Oh, ich glaube, kleine Pause, da kommt nichts mehr zum Thema FC Bayern. Also wir sehen richtig, richtig was los beim Rekordmeister, richtig viel Stoff. Da können wir fast überlegen, noch eine ganze Folge draus zu machen. Für heute sind wir aber erstmal am Ende mit 90 plus on air auf meinsportradio.de. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch dreien. Marius, Merk, Steffen, Manu. Machen wir noch ein bisschen Eigenwerbung. Marius, wo finden wir dich denn auf Twitter?
Moment. Das weiß ich
schon gar nicht mehr.
Aber das ist, glaube ich, Marius unterstrich 90 plus 90 aus, also genau. Als Zahl getippt.
Ja, wenn ihr da nochmal die Einschätzungen nach lesen wollt, gerne vorbeischauen. Steffen, ich glaube, dich finden wir Steffen unterstrich 8. Ist das richtig?
Ganz genau. Hast du gut gemerkt.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ich habe ja immer ein aktives Auge drauf. Also wenn wir da nochmal Infos aus erster Hand aus dem Norden bekommen wollen, wie da so die Stimmung ist, gerne vorbeischauen beim Steffen. Und ja, Manu hat es ja gerade eindrucksvoll bewiesen beim Thema FC Bayern @talentfrei mit irgendeiner Zahl noch dahinter.
Genau, 92.
92, genau. Talentfrei in Sachen Diskussionen über den FC Bayern bist du, glaube ich, nicht. Also da gerne auch nochmal vorbeischauen und sonst natürlich auch bei mir gerne, Christian Hoch, C-A-Hoch auf Twitter. Das war's mit der Bundesliga-Folge. Wir freuen uns jetzt auf einen tollen 5. Spieltag, eine tolle englische Woche. Und ich hoffe, euch dreien hat es auch Spaß gemacht.
Absolut.
Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Dann würde ich sagen, macht's gut, fleißig bewerten die Folge, gerne diskutieren mit uns, egal wo, auf Twitter, iTunes, meinsportradio.de. Lasst da auf jeden Fall Feedback da. Und dann würde ich sagen, haut rein, bleibt gut, genau. Macht's gut und bleibt sportlich.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Natürlich auch auf Facebook und Twitter.